Ich lese aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 11. Die Weisen aus dem Morgenland. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, in unserem Krippenspiel dieses Jahr kamen die drei Weisen gar nicht vor. Nur der Herodes, die Bedrohung wurde erwähnt, glaube ich. Die anderen kamen ja auch nicht wirklich vor, aber die Bankräuber symbolisierten ja auch die Hirten, diese Verbindung wurde hergestellt. Aber auch in Hartum im Krippenspiel, was ich ja auch erleben durfte, kamen die Weisen auch nicht vor. Eigentlich kamen sie doch vor, weil die Weisen stehen eigentlich für uns. Die Weisen sind die Vertreter der fremden Völker. Und dazu gehören wir. Sie sind die Vertreter der Reichen. Und dazu gehören wir auch weltweit. Also insofern macht es Sinn, sich heute nochmal mit ihnen zu beschäftigen. Diese drei Könige, wie sie ja genannt werden, aber die es wohl wahrscheinlich historisch nicht waren, wenn man es überhaupt historisch richtig verorten kann, waren es wohl eher Menschen, die an Königshäusern angestellt waren, als Astronomen und zugleich Astrologen. Diese Wissenschaften, oder da war beides ja noch miteinander vermischt, sozusagen, was man heute doch besser sehr deutlich trennen sollte. Ne? Die Erforschung der Sterne und dass man mal versucht, da reinzudeuten. Diese drei, wenn es überhaupt drei waren, aber man macht es ja eher an den Geschenken fest, an den drei Geschenken, machen sich auf die Suche nach einem neugeborenen König. Das hat ihnen der Stern gesagt. Wonach suchen wir eigentlich an Weihnachten? Von der Suche war eben auch die Rede bei: O komm zu dem Ort. Wonach suchen wir? Und dann darf man nach Weihnachten ein bisschen schon im zweiten Weihnachten auch mal kritisch fragen: Haben wir es denn gefunden? Oder ist uns bei dieser ganzen Weihnachtsstimmung auch wir, die, ich denke, dass ihr, die ihr hier seid, sagen könnt, das ist uns wichtig, das Weihnachtsfest. Aber wo ist da mehr Weihnachtsstimmung und was ist das, was inmitten dieser Welt, in der ja vieles im Argen ist, wo ist da eher dieser Wunsch nach so einem Moment Besinnlichkeit und so ein wenigstens ein bisschen Friede und Harmonie? Wo wird da ein Stück Lebensglück erfahrbar, der das Leben sinnvoll macht? Und finden wir es? Wir hatten vor ein paar Jahren ein Krippenspiel, da spielten die drei Weisen eine Hauptrolle. Ich glaube, das hast du noch nicht gemacht, oder? Da wurden sie so dargestellt als Sinnsucher. Also Forscher, der eine hatte stärker so, hatte so eher diese Wissenschaft und ich will das alles und so wissen, andere. Egal, aber die wurden als Sinnsucher dargestellt. Was ist das eigentlich, die Suche nach Sinn? Auch das kam in einem Lied eben vor. Ne? Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, all diese Dinge suchen Menschen und suchen darin Sinn. Man kann das gängig eigentlich zusammenfassen, diese Suche nach Sinn, in drei Kategorien. Das ist so die gängige Einteilung. Einmal die Suche nach Sinn heißt die Suche nach etwas Bedeutendem. Also Suche nach etwas, was über mein persönliches, kleines Leben hinausgeht. Etwas von Bedeutung zu schaffen oder Teil von etwas Größerem zu sein. Da gehört übrigens auch jede Form von Religion rein. Das ist nämlich, bin ich immer Teil von etwas Größerem, was mir dann Sinn gibt. Aber auch, dass ich etwas Größeres schaffe. Ich habe mal gehört, das ist die Hauptmotivation von Architekten, ne? Etwas Größeres zu schaffen, was ihr Leben überdauert. Wie lange es dann hält, ist die Frage der Qualität der Ausführenden, aber gut. Man hat aber sogar gesagt, dass auch angeblich soll auch die Motivation von Adolf Hitler gewesen sein, er wollte was schaffen, ne? Was ein Platz in der Geschichte auch auf solche Weise. Gut, sei dahingestellt. etwas von Bedeutung zu haben, zu schaffen oder Anteile zu haben daran, was über Leben hinausgeht. Und das finden wir hier auch bei den drei Weisen. Sie sehen hier, da ist etwas, das wird kosmisch angekündigt. Eine Sternkonstellation. Eine der Deutungen ist ja, dass es eine Konstellation war von Jupiter und Saturn, dass sie so dicht beieinander standen, so dicht zusammenrückten, dass sie wie ein Stern aussahen. Und der Jupiter galt damals schon gemeinhin als der Königsstern und der Saturn als der Stern des jüdischen Volkes. Und darum ihre Deutung, sie waren ja eben auch Deuter, Sterndeuter, da wird im jüdischen Volk ein neuer, bedeutender König geboren. Da geschieht etwas Bedeutendes und wir wollen daran Anteil haben. Eine Motivation. Dann gibt es das Zweite in der Sinnsuche. Das ist die, können wir so zusammenfassen, die Suche nach Selbstverwirklichung und persönlichem Glück. Ja, was immer man reinfasst, was das ist, das persönliche Glück. Und ich kann mir vorstellen, diese Motivation gab es bei denen auch. Als Forscher wollten sie vielleicht einfach nur wissen, ob sie recht hatten mit ihrer Deutung. Ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch dann das Licht, wenn es am Ende ihr seid. Ja. Oder war es tatsächlich ihr Wunsch nach Karriere? Ja? Also Glück zu finden, weil wenn sie einem König hofierten, kostbare Geschenke machten, konnten sie erwarten, damals so üblich, dann gab es auch kostbare Gegengeschenke. Vielleicht sogar mehr, wenn es ein bedeutender König war. Oder vielleicht waren sie tatsächlich in diplomatischer Mission unterwegs, tatsächlich in Auftrag ihrer Könige. Und wenn sie dem König die Aufwartung machten, dann war das eine erfolgreiche diplomatische Mission, bei der sie tatsächlich dann dadurch für ihr Land, für ihren Herrscher oder für sich selber auch da etwas erreichten. Also könnte alles so sein, dass es tatsächlich auch da um Selbstverwirklichung ging als Motivation. Und das Dritte ist, Sinn finden in der Erreichung von Zielen. Also etwas Anteil an Bedeutung zu haben, Selbstverwirklichung, aber auch konkrete Ziele. Und da kann man natürlich jetzt sagen, das ging ja erstmal gehörig schief, oder? Als sie meinten, am Ziel zu sein, waren sie nicht am Ziel. Sie dachten, ne, klar, geborener König, neuer Königshof. War nicht, kein König da. Ihr Ziel lag im Stall. Das hatten sie nicht erwartet. Und es ging ja noch gehöriger schief, weil durch diesen falschen Weg erst kam ja auch der Herodes noch denen auf die Spur, dem neugeborenen König. Und daher wäre es ja fast alles schief gegangen. Ich denke, es war für die Weisen, nicht nur für die Weisen damals schwer zu fassen, dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Dass da einer geboren wird, der ist wirklich der König, der Könige, Herr aller Herren, aber ist eben nicht mit menschlichen Vorstellungen von Herrschaft zu begreifen, sondern er stellt all diese Vorstellungen in Frage. Weil seine Herrschaft ist eine der Liebe. Er ist der Fürst des Friedens, aber kein mit Gewalt herbeigeführter Friede. Das war mein Thema ja hier in Heiligabend. Weil Friede und Liebe sich nicht erzwingen lassen, sondern er kommt hinein in eine Welt von Armut und Not, in Hass und Gewalt und erfährt es am eigenen Leibe. Der König Herodes trachtet ihn nach dem Leben. Da geht es ja noch einmal gut. Für die armen Kinder allerdings nicht. Und für ihn selber letztlich auch nicht. Auch wenn 30 Jahre später erfährt das dann ja am eigenen Leib den Hass dieser Welt. Zurück zu den Weisen. Ihre Suche wird behindert durch ihre eigenen Erwartungen. Ja, sie erwarten anderes. Erst als sie bereit sind, ihre Vorstellung in Frage stellen zu lassen, finden sie ihn, den Jesus. Ja. Darf Jesus unsere Vorstellung in Frage stellen lassen? Unsere Vorstellung von, wie er zu sein hat, aber auch unsere Vorstellung von Sinn? Spannend ist, dass auch die neuere psychologische Forschung das tut. Sie stellt die gängigen Klischees von Sinnsuche in Frage. Es ist witzig, dass ich tatsächlich beide Weihnachtspredigten habe ich Ideen dazu im Wartezimmer gefunden. Vorgestern durch einen Artikel über Darmträgheit. Heute ging es etwas angemessener vielleicht ging es um einen psychologischen Artikel über die empirische Sinnforschung. Das fand ich total spannend. Also lohnt sich wirklich nachzulesen, auch im Internet findet man das wieder. Ich hab's dann, konnte nicht den Artikel rausreißen, wollte ich im Wartezimmer, habe ich dann im Internet aber zum Teil wenigstens wiedergefunden. Ihr müsst mal nach Tatjana Schnell googeln. Tatjana Schnell ist eine Psychologin, die betreibt empirische Sinnforschung. Das heißt, empirisch heißt ja, sie macht Untersuchungen, Befragungen, dutzendweise. Werden Menschen nach dem gefragt, was für sie Sinn ist und ihre Suche nach Sinn macht. Und das ist interessant, dass es tatsächlich diese gängige Vorstellung ein bisschen umwirft. Denn, also gängig ist eigentlich gewesen, Menschen suchen nach Sinn. Und wenn sie in der Regel finden sie ihn irgendwie in einem dieser Ziele oder dem, was ihrem Leben Bedeutung gibt. Oder eben in Religion oder was immer. Und sie geraten dann in eine Sinnkrise, wenn sie den Sinn nicht mehr finden oder wenn das, was sie für ihren Sinn erachten, wegbricht. Wenn sie Sinn finden eben in Beziehungen und das geht kaputt und so. Also Sinn finden oder Sinnkrise. Und sie stellt aber fest in ihrer Untersuchung, dass, ich habe vergessen die Zahl, es waren fast 50% der Menschen. Alles gut. 50% der Menschen, die sie befragt hat, sind gar nicht da einzuordnen. Die suchen gar nicht nach Sinn. Und die sind aber auch in keiner Sinnkrise. Sie nennt sie existenziell indifferent. Wunderbar, oder? Existenziell indifferent. Also in ihrer Existenz indifferent. Das heißt, sie sind nicht so festgelegt. Und jetzt kommt die Beschreibung, und die fand ich wirklich spannend. Jetzt müsst ihr zuhören. Kennzeichnend für die Menschen ist das Gefühl, für solche Menschen ist das Gefühl, wenig Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Zugleich zeigten sie wenig Engagement. Weder für ihre eigenen Belange, noch für die der anderen. Und das war mein Thema vorgestern Nacht. Es gibt auch eine geistliche Darmträgheit, genau. Ne? Und das sind tatsächlich diese Menschen, viele Menschen anscheinend und bei der jüngeren Generation umso mehr. Menschen, die tatsächlich träge sind, die sich gar nicht mehr engagieren für irgendwas. Ja, und zwar nicht aus Faulheit. Und wie gesagt, die ganz jungen Leute geben mir wieder Hoffnung, weil sie sich engagieren für das Klima. Da kann man denken, darüber, wie man will. Aber es ist doch stark, dass sie sich engagieren erstmal. Weil es gibt tatsächlich eine große Gruppe, das sind vielleicht eher so diese 30er, 40er, vielleicht noch 50er, wo immer mehr Menschen sich gar nicht engagieren. Und zwar darum anscheinend so diese Befragung, weil sie sagen, wir haben das Leben eh nicht unter Kontrolle, es ist eh alles egal irgendwie. Ja? Das Leben ist so kompliziert. Und es lohnt sich gar nicht, sich zu engagieren. Und darum ist doch erstmal stark, dass diese drei Weisen hier uns zum Vorbild werden. Sie machen sich auf die Suche. Sie kriegen ihren Hintern hoch von der Couch und gehen los. Und suchen. Und das möchte Gott, dass wir suchen. Dass wir Sinn finden für unser Leben. Und suchen überhaupt erstmal. Das Zweite, was die Frau schnell festgestellt hat, ist, dass es natürlich Menschen gibt, auch unter der jüngeren Generation, die diese alle Klischees erfüllen, die Selbstoptimierer, ja, die alles ihre Ziele setzen, die Karriere und Kinder alles irgendwie unter einen Hut kriegen und dann das alles straight verfolgen und darauf hinleben. Ihr Ego verwirklichen in allem, erfolgreich. Aber, also in ihren Befragungen haben sie festgestellt, das ist diese Selbstverwirklichung. Das ist überhaupt, dass es die kleinste der drei Gruppen ist, die sie da eingeordnet hat. Sondern tatsächlich, dass eine mindestens genauso große, wenn nicht stärkere Gruppe von Menschen gibt, die finden ihren Sinn nicht im Ego, sondern tatsächlich, wenn sie sich engagieren, dann für soziale Belange. Also mehr Menschen, die sich engagieren für die Gemeinschaft, für das Eintreten für andere, egal ob das Familie ist oder es gibt so Beispiele von unter Kollegen oder was immer, gesellschaftliches Engagement. Und das ist doch erstmal hoffnungsvoll, oder? Dass sich mehr Menschen anscheinend empirisch finden, die bereit sind, sich zu engagieren, wenn dann für andere, mehr als die Selbstoptimierer. Aber, und das habe ich ja eben schon erwähnt, dass es eine mindestens genauso viele Menschen gibt oder mehr, die größte Gruppe, die sich gar keine Ziele setzen. Und da kann sie noch mal ein bisschen differenzieren zwischen dem, was ich eben beschrieben habe, zwischen dieser Trägheit, weil man hat das Leben eh nicht unter Kontrolle, und denen, die darum sich keine Ziele setzen, sie nennt sie Drifters, die driften so dahin, weil sie sich von der Multi-Optionalität des Lebens überfordert fühlen. Ja, dass man nicht einfach nur einen Kaffee bestellen kann. Also man muss dann eben zwischen 80 Kaffeesorten oder 10, 15 mit drei verschiedenen Varianten noch der Toppings entscheiden. Ja, das ist ihnen zu viel. Die Multi-Optionalität. Und es geht ja nicht nur um Kaffee da, sondern ja, und Menschen verweigern sich, eben ständig Entscheidungen treffen zu müssen und Ziele zu setzen. Und es hat eben nicht nur damit zu tun, dass sie existenziell indifferent und träge sind, sondern dass Menschen sagen, ich fühle mich überfordert. Und es hat vielleicht, das ist jetzt meine Deutung, auch damit zu tun, dass Menschen diese Ziele gar nicht mehr sehen. Wofür lohnt es sich denn zu leben? Was ist denn das, was gut und richtig ist im Leben, wenn ich mich schon ständig entscheiden muss? Woher weiß ich denn, was richtig ist? Was ist denn das größere Ganze? Das wäre diese erste Sinngeschichte. Was ist denn dieses Große, dem es sich lohnt? Ne? Etwas, das wirklich Leben Bedeutung verleiht. Was ist denn dieses größere Ganze, dem es sich lohnt, daran Anteil zu bekommen? Oder dem es sich lohnt, sich dem sogar zu unterzuordnen? Das sind diese Fragen, die Frau Schnell, ich finde, auf sehr spannende Weise uns stellt, mit diesen Untersuchungen. Die Weisen finden anscheinend Sinn, denn sie finden ihn, den Heiland der Welt, das Kind in der Krippe. Sie erkennen in ihm den, der ihr Leben und ihr Suchen sinnvoll macht. Behaupte ich jetzt mal. Und ich glaube, dass das so ist, dass wir in ihm das finden, diesen Sinn. Und das wird verrückterweise deutlich in den Geschenken, die die drei Weisen machen. Also ich glaube, dass es daran deutlich wird, vielleicht eher als ihnen selber. Diese Geschenke, die ja erstmal völlig unpassend wirken, ne? Gold und kostbare Düfte, Weihrauch und Myrrhe, in der Armut eines stinkenden Stalls. Aber diese Geschenke bekommen eine Bedeutung in ihrer Symbolik. Vielleicht auch für die Frage nach Sinn. Ja, sie geben hier Gold. Aber nicht in Erwartung eines Gegengeschenkes. Nicht in Erwartung davon, etwas zu bekommen, damit Ziele zu erreichen. Das Gegengeschenk, die Karriere, Schub, wer auch immer. Das können sie da alles nicht erwarten in diesem Stall. Das sehen sie sehr klar. Da hätten sie doch ihr Geld besser in der Tasche gelassen, oder? Nein, sie geben das Geld, das Gold dahin. Aber nicht mit irgendwelchen Erwartungen verbunden, sondern sie geben es und teilen. Ja? Und darin können wir Sinn finden, tatsächlich. Nicht nur im Engagement für andere, sondern indem wir teilen unseren Reichtum. Sagen, ich bekomme da Anteil und gebe Anteil an dem. Und dann der Weihrauch, der Duft eines Königs. Sicherlich unpassend im Stall, aber Weihrauch ist ja auch das, was im Tempel verbrannt wird. Als Zeichen der Anbetung Gottes. Und das ist die Bedeutung des Weihrauches. Es macht deutlich, mindestens in dieser jüdischen Tradition, ja, es steigt zu Gott empor, wie ein Gebet. So wird der Duft zum Zeichen, hier ist Gott. Und da, wo der Weihrauch verbrannt wird, ja, ist es ein Gebet. Und wir erkennen damit Gott an und wir ordnen uns ihm unter. Das heißt anbeten. Wir sagen, du bist da und du bist größer als das, was ich tun kann und schaffen kann. Und ich gebe mich dir hin. Ja. Und darin Sinn zu finden. Und das dritte, Myrrhe. Auch ein duftendes Harz, aphrodisierend in ihrer Wirkung wohl, aber das ist nicht das Entscheidende. Hier, das wäre alles unpassend. Myrrhe ist zugleich ein Schmerzmittel. Wird übrigens bis heute noch benutzt als Entzündungshemd und so weiter. Ja, Myrrhe als Schmerzmittel. Myrrhe war in dem Trank, der Jesus am Kreuz gereicht wird. Myrrhe war ein Teil des Salböls, mit dem Jesu Leichnam gesalbt werden sollte. An Ostern, als es dann gar nicht mehr nötig war. Ja. So wird Myrrhe ein prophetisches Zeichen für die Bedeutung, die dieses Kind bekommen wird. Ja. Dass dieses Kind derjenige ist, ja, der am Kreuz stirbt, leidet für uns. So wird diese Myrrhe als Hinweis auf die Rolle, die Jesus in dieser Welt spielen wird. Dass er der Heiland ist, der sein Leben gibt für uns. Und so finden wir in diesen drei Geschenken einen Hinweis auf Sinn. Wir finden Sinn im Teilen. Im Weitergeben dessen, was wir haben. An Geld, aber auch an Zeit, an was immer. Wir können Sinn finden in der Anbetung Gottes, indem wir uns eben nicht irgendeinem größeren Ziel unterordnen, sondern ihm, dem, der das größere Ganze steht. Und ich darf daran Anteil haben. Und wir finden Sinn in ihm, in dem, der für uns sein Leben gibt. Und wir finden Sinn selbst noch im Leid, weil wir darin erkennen, wie Gott durchträgt. Wie Gott durchträgt und uns aufs ewige Leben verweist. Dass selbst da, wo wir unsere Ziele nicht erreichen, wo Versagen ist, wo Dinge völlig verquer laufen, Jesus ist da drin. Und es gibt immer noch ein Größeres. Und er trägt durch. Wir können Sinn erfahren, da, wenn wir erkennen, was wir zu geben haben, Gott und anderen Menschen, erkennen, dass wir uns einordnen in ein größeres Ganzes, in sein Reich des Friedens und der Liebe, an dem wir Anteil haben und geben können. Und dass es über dieses Leben hinaus reicht. Und so sei euer Herz und euer Sinn und euer Suchen nach Sinn bewahrt und umfasst von diesem Frieden in Christus Jesus. Amen.